Da heißt es, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Soweit. Wenn wir in die Welt hineinschauen, oder wir blicken in unser christlichen Abendland Deutschland ein wenig herum, dann werden wir finden, dass es viele Christen gibt, aber wenig Errettete. Das läuft deshalb so wahrheitsgetreu mit den Aussagen des Neuen Testaments zusammen, weil der Herr Jesus sagt, dass wenige es sind, die auf dem schmalen Weg gehen, der nach oben führt, dass wenige es sind. Und da müssen wir sagen, dass überall dort, wo die Masse ist, in der Zeit der Gnade niemals der Wille Gottes offenbar werden kann. Das kommt daher, dass, wie wir in unserem Textwort lasen, man nicht wert achtet, wirklich sich ganz für Christus hinzugeben, oder ganz in die Nachfolge des Herrn zu treten, dass man immer wieder versucht, Lebensgebiete zu privatisieren, Christus den Zutritt zu verwehren, weil man den Willen des Herrn darin geradezu kennt. Und weil man den Willen des Herrn kennt, dass er solches nicht erlaubt, hält man die Dinge privat zum Schaden des Einzelnen. Und so geht es bis hin zu solchen, die oft den Weg der Errettung wissen, aber sie gehen ihn nicht, weil sie ihn vergleichen mit den Vorteilen eines materiellen irdischen Lebens. Und da fühlen sie sich zu kurz gekommen. Und das kommt daher, weil man Christus nie in der Fülle erlebt hat, wie der Herr sich eigentlich einem jeden zeigen und offenbaren will. Und wir bedauern nur zu sehr, wo solches auch in der Gemeinde Jesu so knapp, so karg verläuft, dass Mangel über Mangel vorhanden ist und jene nie in die ganze dargereichte Fülle seines Wortes, des Wortes seiner Gnade eintreten. Das ist niemals der Wille des Herrn, denn er vermag nur dort recht zu segnen, wo auch die Beantwortung entsprechend da ist, in die Fußstapfen unseres Herrn Jesus zu treten und ihm nachzufolgen durch dick und dünn. Und das will Gott, denn nur so kann er uns zugleich recht im Glauben prüfen, denn wenn wir uns selbst das Leben zurechtzimmern und unseren Willen darin zum Ausdruck bringen, vermag auch Gott nie, wie er möchte, unseren Glauben zu prüfen zu unserem Nutzen. Wir hatten gelesen, das Wort ist gewiss. Das heißt also, dass alles andere, was nicht durch das Wort Gottes gegeben ist, in einem tiefen, umschleierten Ungewiss gefunden wird. Es ist letztlich Zweifel. Auch das müssen wir sagen, dass alles, was im Zweifel sich noch bewegt, niemals im völligen Willen Gottes gefunden werden kann. Darum ist es notwendig, dass wir unsere Herzen ausrichten und durchrichten lassen von dem Willen Gottes. Meist steht dem Willen Gottes zu tun unser eigener Wille entgegen oder im Weg oder er verdunkelt das Licht seines Willens. Alles das sind die Aspekte, die praktisch einen Erretteten, obgleich er ewiges Leben hat, was nun den Wandel und die Nachfolge betreffen, er noch immer in Magerkeit dahin gehen kann. Die Bibel sagt, das Wort ist gewiss. Es gibt überhaupt nichts Gewisseres als das Wort Gottes in unserer irdischen Welt. Sei es unsere D-Mark, sei es unsere Regierung, sei es unsere irdische Zukunft. Ich möchte die Wirtschaft nennen mit all den Dingen, die wir heute noch kennen. Wir wissen nicht, ob wir es in 2 Jahren noch haben. Ungewiss. Die Bibel sagt, das Wort Gottes ist gewiss. Wird ein unterscheidendes Merkmal, was letztlich alle Glaubenden betrifft. Das Wort ist gewiss. Und weil das Wort allein jenes ist, was gewiss ist, verbindet nun der Apostel Paulus im Brief an Timotheus die Aussage aller Annahme wert. Das heißt also, in der Wertschätzung und Abgleichung gegeneinander gibt es überhaupt keine Frage, deshalb auch die Gewissheit aller Annahme wert zu sein. Darum wollen wir heute etwas über dieses Wort, welches nichts anderes als das Wort Gottes ist, hören. Dieses Wort, von dem die Heilige Schrift Mitteilung macht, ist das Wort Gottes. Dieses Wort Gottes kommt aus der Willensbekundung des Alleinlebendigen, Schöpfers Himmels und der Erden, der sichtbaren und der unsichtbaren Welten, der letztlich alles in seiner Hand hält, dem nichts entgeht, dem nichts entgeht. Es ist gut, wenn wir mit diesem Gott versöhnt sind, weil diesem Gott auch in der Beziehung zu uns nichts entgeht. So gewiss ist sein Schauen auf uns herab. Im Worte, in diesem Worte, welches von Gott kommt, wir könnten auch sagen, der Autor des Wortes, finden wir geradezu im Evangelium. Gott ist der Autor des Evangeliums, es ist sein Wort. Das ist die Verbindung der Wertschätzung des Evangeliums, weil wir über oder durch das Evangelium überhaupt vermögen, mit diesem Wort eine Gemeinschaft herzustellen, denn außerhalb des Evangeliums ist es ja gar nicht denkbar und möglich, gottgemäß zu glauben. Das ist gar nicht drin. Wir könnten sogar noch erweitert sagen, dieses Evangelium war das Wort, wie wir das auch lesen, das Wort von Christo, in dem das ewige Wort oder auch das Wort, welches Fleisch geworden war. Und nach Johannes 1, welches unter uns wohnte, so sagt Johannes. Dieses Wort hat also eine vielseitige Äußerungsmöglichkeit. Es ist interessant und der Mühe wert, darüber nachzudenken, was das bedeutet, dass Wort Gottes Fleisch werden kann. Dass Wort Gottes Veränderung schaffen kann. Dass durch das Wort Gottes überhaupt das ganze kosmische All erschaffen worden ist. Und da finden wir sofort in diesem Wort einen Zustand, den wir Kraft und Macht nennen können. In diesem Worte Gottes liegt also eine unendliche Macht. Das zunächst, damit wir hier einbringen. Damit war dieses Wort, welches uns durch Christus im Evangelium gegeben worden ist, zugleich auch das wahre Evangelium. Das bedeutet, dass in dieser Welt, in der wir leben, viele Dinge vorhanden sein können, aber nur dieses Evangelium unterscheidet sich von der Menschenrede ansonsten durch die Wahrheit. Es ist das wahre Evangelium, das oder welches ein Heidenapostel Paulus uns im Auftrage Gottes zu verkündigen hatte. Das Wort. Sicherlich sind wir Paulus viel schuldig, aber in erster Linie unserem Gott zu danken für dieses Wort. Denn durch dieses Wort sind wir, die wir errettet sind, erfasst worden. Denn durch sein Wort ist uns der Glaube geschenkt. Durch sein Wort ist uns das Erkennen und das Licht gegeben worden, die Dinge, die uns betreffen, zu erfassen, wie auch die Dinge des lebendigen Gottes. Und darum und da drinnen finden wir nun auch den Urgrund, weshalb diese gewaltige Wirkung auf Menschen erkennbar wird, die nun dieses Wort Gottes hören oder hörten. Ich weiß nicht, wie viele Millionen zur Gemeinde zählen, ich weiß es nicht. Durch jene 2000 Jahre, die wohl das Evangelium der Gnade verkündigt werden soll, hat es Zeiten gegeben, denken wir an das dunkle Mittelalter, in der mit Sicherheit Gemeinde Jesu vorhanden war, aber in Anbetracht der Umstände wohl sicherlich zahlenmäßig relativ wenig. Hingegen wir zur Zeit der Urgemeinden doch beachtliche Zahlen von Erretteten haben, hat es nun durch die Geschichte hindurch und die Historie bestätigt uns solches zum Teil auch immer wieder Glaubende gegeben und oft war kaum noch eine Spur von den Geschehnissen der Urgemeinde vorhanden, aber wir sehen, dass da oder dort wieder ganz neu Erweckungen aufbrachen, ohne dass der Mensch mitunter dieses Ziel überhaupt hatte. Und das ist die Wirkung, die Machtwirkung des Wortes, die dahinter steht. Und es gibt nichts in dieser Welt, in der wir leben, welches vergleichbar oder ähnlich behandelt werden könnte oder angeschaut werden könnte bezüglich der Machtstellung, wie gerade das Wort Gottes. Weil die ganze Macht, die wir in Gott finden, der Herr in dieses sein Wort hineingelegt hat. Wie könnte das ansonsten sein, in einer völlig verderbten und dem Gericht bereits preisgegebenen Welt voll Unerlösten eine Handvoll Erretteter zu erhalten gegenüber dem Satan und seinen Myriaden Heeren von Dämonen? Wie wäre das möglich, wenn es nicht Gottes tragende Allmacht wäre, die uns erhalten würde, bis zu jenem Tag, wo der Herr uns abruft durch sein Kommen oder zuvor. Es ist seine Macht, welch eine Macht, die unserem Gott eigen ist. Wir sind also durch das mächtige Wort Gottes praktisch erfasst worden, durch Glaubenswollen. Der Glaube muss gewollt sein, sonst können wir nicht glauben, das ist klar. Aber jeder kann wollen und darum kann auch jeder glauben. Wenn man sagt, ich kann nicht glauben, dann dürfte das ein klein wenig Unwahrheit sein und das drückt niemals das aus, was wir vermögen. Die Frage liegt eigentlich immer nahe, ob wir wollen oder nicht. Das sagt der Jesus selbst in seinem Wort. Und welch eine Wichtigkeit liegt doch in dem Worte, bei diesem Worte, welches Gott uns gegeben hat. Und dreimal ist auch in 1. Thessalonicher 1 vom Wort die Rede, nämlich Vers 5, Vers 6 und Vers 8. Und diese drei Zeugnisse sind nicht grundlos beschrieben. Und zwar zuerst wird uns gesagt, das Wort hatten sie gehört. Um in die Gemeinschaft mit dem Worte Gottes zu treten, ist es also vonnöten, das Wort Gottes zuerst zu hören. Und es ist eine ganz große und ungeheure Gnade, solche, die das Wort Gottes wirklich zu hören bekommen. Das ist doch der Grund, weshalb wir Missionare aussenden. Das ist der Grund, weshalb wir selbst den Evangeliumsdienst in der Verbreitung des Evangeliums sowohl persönlich bezeugen, als auch durch Schriftwerk und durch Radioübertragung zu verbreiten. Hinter diesem gehörten Wort steht also die Machtposition Gottes. Gott will, dass Menschen angesprochen werden. Und dazu hat Gott sein Wort so gegeben, dass es gehört werden kann. Das ist ein außerordentlicher Gnadenausdruck, den Gott mit seinem Worte hin auch zum verlorenen Sünder schenkt. Die zweite Stelle eröffnet uns praktisch die Folge vom Hören des Wortes, wie bei den Thessalonichern. Das heißt, das Wort nahmen sie auf. Hier haben wir nicht allein die persönliche Verantwortung oder die Macht des Menschen zu sehen, das Wort aufzunehmen. Es ist richtig, wenn wir das Wort aufnehmen wollen, ansonsten ist es überhaupt nicht möglich, uns mit dem Worte in Gemeinschaft zu bringen. Aber selbst dann, wenn wir es gehört haben, bedarf es der Gnade Gottes, das Wort in unseren Herzen aufzunehmen. Viele haben das Wort Gottes schon gehört. Ich denke an eine Evangelisation 1955 in Frankfurt. Das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben in dem Stadion war. Da waren wohl 28.000 Menschen, die dort gekommen waren. Billy Graham sprach da und sie hörten, 28.000 Menschen hörten das Wort Gottes. Für mich war das eine überwältigende Sache deshalb, ich war zwar Kind Gottes, aber ich hatte noch nie gesehen, dass so viele Menschen auf einmal in einer einzigen Gegenwart vor einem Redner das Wort Gottes hören. 28.000. Hören das Wort Gottes. Und viele übergaben dann ihr Leben dem Herrn. Das heißt, sie übergaben es, nachdem sie es gehört hatten. Und deshalb liegt an uns und auf uns so viel Verantwortung. Und der Herr hat uns zu seinen Zeugen gesetzt und gemacht, dass wir das Wort Gottes nicht für uns behalten, als einen Schatz in der Hosentasche, sondern wir haben mit diesem Wort praktisch zu wuchern, wir haben es zu sagen in mannigfaltiger Weise und wir können das auch. Wieder müssen wir sagen, niemand soll zum Ausdruck bringen, er könnte das nicht. Das gibt's nicht. Ein Bruder, der körperlich durch den Krieg stark behindert ist, der hatte sich zum Ziel gesetzt, die Zeitungen zu lesen mit Todesnachrichten und hat dann die Angehörigen angeschrieben und hat ihnen praktisch das Evangelium nahegebracht. Das ist interessant, das hat auch Frucht gebracht. Und gerade in solch einer Zeit, in der Trauer im Hause ist, da ist man dem lebendigen Gott eher geneigt zuzuhören als sonst. Und Gott hat für jeden Einzelnen eine Fülle von Arbeit und es ist auch da notwendig, dass wir darum bitten, unsere eigene Arbeit recht zu erkennen. Denn es wäre schade, oft hört man das im Berufsleben der einzelnen Sparten, dass man sagt, der sieht und erkennt seine eigene Arbeit nicht. Und das ist immer ein großer Schade, wenn die Leute ihre eigene Arbeit nicht erkennen. Sie werden dann auch nur begrenzt einsatzfähig und nutzbar sein, wer die Arbeit nicht kennt. So ist es auch in den geistlichen Dingen. Wenn wir unsere Arbeit im Reiche Gottes nicht völlig erkennen, dann sind wir zwar auch existent, aber wir sind nicht für die Ehre Gottes in der Weise brauchbar, wie der Herr es haben möchte. Und drittens, da heißt es dann, Vers 8, das Wort erscholl von ihnen aus über den Erdkreis. Und das ist die Wirkung des Evangeliums, dass das Evangelium gebracht, gesagt wird, und wir, die wir es nun aufgenommen haben, angenommen haben, stehen im gleichen Publikum, dieses Wort Gottes, dieses Evangelium mit der Macht seines Wortes ausgestattet, weiterzugeben. Und für viele Gläubige ist es einfach ein Schritt des Glaubens nach vorn, der Überwindung und der Hingabe an den Herrn, um aus dem eingefahrenen Zustand von Lassheit und Lauheit vorzutreten und sich zu überwinden und das Evangelium zu sagen. Es wäre natürlich immer zu empfehlen, dass solches mit vorausgegangenem Gebet geschieht, nicht ohne Gebet. Aber die Wirkung ist, dass nun die hier zum Glauben gekommenen diesen gleichen Auftrag unseres Herrn erkannten, aber auch derer, von denen sie das Wort des Evangeliums gehört hatten und nun genauso wie jene dieses Wort wieder bezeugten und verkündigten. Und in diesem Evangelium verkündigte auch Paulus uns das Wort. Und hätte er es nicht verkündigt, hätten wir die wunderbaren paulinischen Briefe mit Sicherheit nicht. Denn die konnten wir nur haben, indem er uns dieses Wort im Gehorsam brachte. Und als Paulus dieses Wort uns in der Heiligen Schrift niedergelegt brachte, da war überhaupt nichts Eigenes von ihm darin. Auch dann nicht, wenn er sagt, mein Evangelium. Wenn er von meinen redet, dann nimmt er lediglich seine von Gott brauchbar gewordene Person zum Anlass, nicht aber sein menschliches Wesen. Das stand hinten an. Da war nichts Eigenes, was er selbst hineingelegt hätte in eigener Sache darin. Auch da wollen wir lernen, wenn wir das Evangelium weitergeben, dass es frei von unserem eigenen Akzent ist. Denn das Wort Gottes wirkt am besten, wenn es sich betätigen kann, wie es will. Nicht so sehr, wie wir es wollen. Und da lagen keinerlei Erfindungen drin, sondern er redete das, was er gehört hatte, was ihm anvertraut war. Er war frei von Emotionen. Nicht sein Gefühlsleben brachte ihn zu diesem Zeugnis in Christo, sondern die Tatsache des Glaubens in der Erkenntnis, dass er errettet war und sah nun die Menschen um sich ohne Christus und damit unerlöst. Für ihn war das Evangelium kein Märlein, keine Legende und überhaupt frei von jedem mystischen Brechreizmittel. Es war frei von den Dingen, in denen die Gemeinde Jesu heute so viel Problem hat. Das Wort, welches Paulus brachte, ist ganz schlicht. Ich könnte sagen, das Einfachste. Aber dafür hart und eisern. Das heißt, er ging von dem, was Gott ihm anvertraut hatte, keinen Millimeter davon ab. Er berichtete es so, wie er es selbst gehört hatte. Unverfälscht. Und zwar hatte er es gehört vom Himmel her. Gott hatte sich geoffenbart. Wir kennen die Geschichte, die uns in Apostelgeschichte 9 anfänglich mitgeteilt ist. Und der Herr hat sich in wunderbarer Weise ihm anvertraut. Und wir können auch sagen, worin er lebte. es füllte sein ganzes Leben aus, nämlich das Wort Gottes. Und das hatte Paulus erkannt, dass dieses Wort Gottes praktisch der ganze Schlüssel für ein siegreiches Leben und für eine Fruchtbarkeit in Christo sei. Dieses Wort, welches wir in der Heiligen Schrift finden, ist in einem Zustand, von dem man heute nichts wissen will. Es ist autoritär. Der Abbau der Autorität bringt Gleichgestaltung, Gleichberechtigung. Und genau das ist es, was Gott nicht will. Weil Gott ein heiliger Gott ist, er kann nicht von der Seite der Menschen her mit ihnen Gemeinschaft haben, sondern er kann nur Gemeinschaft haben von seiner Seite zu uns, nicht aber umgekehrt. Und das war ja das Wunder der Gnade, dass Gott seinen geliebten Sohn sandte. Nicht, dass jemand von uns fertig gebracht hätte, oben im Himmel einzudringen, und da hätte gut reden können. In diesem Worte der Autorität der Heiligen Schrift redeten Männer, wie die Bibel sagt, getrieben vom Heiligen Geist. 2. Petrus 1, 21. Dort finden wir die Aussage, dass diese Männer Gottes nicht aus sich heraus, sondern getrieben vom Heiligen Geist redeten. Und zwar redeten sie das Wort des Herrn. Das Evangelium. Dieses Wort ist nicht allein lebendig, sondern es ist überhaupt das Leben. Die Bibel sagt, dass es schärfer sei denn jedes zweischneidige Schwert. Das heißt also, das, was durch Sünde verbunden worden ist, was der Mensch verbunden hat, außerhalb des Willens, wird Gott zerschneiden. Und mit diesem Schwert haben sowohl wir, die wir erlöst sind, als auch die Verlorenen zu tun. Wir lesen davon in Hebräer 4, Vers 12 bis 13. Das sind die beiden Dinge, von denen das Neue Testament Mitteilung macht, nämlich dass die Schrift sagt, dass dieses Schwert, könnt ihr mal schlagen, Hebräer 4, Vers 12. Dieses Wort Gottes wird mit dem Schwert verglichen. Da heißt es denn, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Wir sehen also, dass das Wort Gottes Leben hervorbringt. Und diese beiden Dinge, die uns im Worte Gottes bezeichnen, sind das Wort, welches Leben schafft. Und darüber hinaus haben wir in Johannes 6, Vers 63 noch eine Stelle. Da heißt es, dass der Geist lebendig macht. Mit diesen beiden Ausrüstungen kommen wir praktisch, und nur durch diese Ausrüstungen, wo diese fehlen, ist kein ewiges Leben. Treten wir in dieses Leben von Gott gegeben ein. Dieses Wort ist praktisch das Schwert, von dem wir in Epheser 6, Vers 17 lesen. Das Schwert des Geistes. Oder das Wort, welches nun Gott selbst zu uns Menschen redet, und zwar zu den Menschen, die Ohren haben, zu hören. Zu denen redet er, und zwar zweckdienlich, dass es aufgenommen werde. Dieses Wort Gottes. Weil die Aufnahme der erste Schritt ist, in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu treten. Und das Wort, welches für unseren Fuß das Licht gibt, um auf den Weg zu gehen nach Psalm 119, Vers 105. Das ist das, wovon auch der Psalmist letztlich redet. Der Apostel Paulus sagt nun zu diesem Evangelisten Timotheus: Predige das Wort, sagt er zu ihm, halte, das war eben der Auftrag, den wir auch haben, halte darauf in gelegener und ungelegener Zeit. 2. Timotheus 4, Vers 2. Wir haben dieses Wort zu bringen, ob es den Leuten passt oder nicht. Gelegener und ungelegener Zeit. Warum denn, könnten wir sagen? Weil es aller Annahme wert ist, ob es gelegen oder ungelegen ist. Und wenn wir einmal jetzt einen Blick in die Ewigkeit hineintun, dann kann ich jetzt schon sagen, und wir alle erfassen das, wir werden in der Herrlichkeit einmal dankbar sein, dass wir das Evangelium angenommen haben. Und werden kaum Worte formulieren können, um dem Herrn Dank zum Ausdruck zu bringen für das, was er durch seine Bemühungen des Wortes an uns vermochte auszurichten. Auf der anderen Seite ist es der Wurm, von dem geschrieben steht, der nicht vergeht. Bei den Verlorenen, die das Wort hatten und es nicht annahmen. Und dieser Paulus belehrt nun den Timotheus über die Wichtigkeit des Wortes. Er gibt ihm hochinteressante Belehrungen, die auch für uns heute von wegweisender Wichtigkeit sind. Und wir können dazu nur sagen, er hat mit diesen Aussagen damals den Timotheus belehrt und in der Beziehung zu uns, sollten wir sagen, möchten auch wir uns belehren lassen. Dass wir nie gering denken vom Wort, von dem göttlichen Mittel, von dem Mittel seiner Schrift, der Schrift, die in unserer Hand ist, die Gott in unsere Hand gelegt hat mit der Zielsetzung, dass wir das Wort des Herrn weitergeben möchten. Damit verfügen wir also über das Einfachste auf dieser Erde, was es überhaupt gibt. Zugleich aber auch ist es das Gewaltigste, weil die Macht Gottes dahinter steht. Ich mag mich gerade in diesem Augenblick erinnern, dass in Nürnberg der Kriegsverbrecherprozess 1945 war. Und da war ein evangelischer Pfarrer, ich habe den Namen zu Hause, der hat am Vortage mit Göring noch geredet und ihn aufgefordert, sein Leben Christus zu übergeben. Und der gläubige Pfarrer hat ihm den Heilsweg in Christo gesagt, und da hat Göring geantwortet, das wäre ihm zu primitiv, das wäre ihm zu einfach. Das könne er nicht glauben, weil es zu einfach ist. Ich habe die Abhandlungen zu Hause über alle Einzelnen, die seelsorgerlich dann noch betreut. Es war ihm zu einfach. Es war ihm nicht genügend kompliziert. Das ist der Mensch, der gern etwas anders hätte als das, was Gott für richtig findet. Es ist zugleich das Gewaltigste, also das Wort Gottes. Es ist die Willensäußerung des Herrn hin zu Mensch. Gott benutzt also dieses Wort, um seinen Willen uns mitzuteilen. Nur durchs Wort vermögen wir überhaupt, in den Willen Gottes eingeführt zu werden, ihn zu verstehen, ihn zu erfassen und zu erkennen. Da Das Wort, hatten wir gehört, ist lebendig. Es ist also Leben in diesem Wort, weil Gott mittels dieses seines Wortes auch 1. Mose 1 Leben geschaffen hat. Durch das Wort. Nicht aber ist diese Macht in unserem Wort, in dem Worte, welches wir reden. Und auch nicht in unserem Wort, welches wir über die Schrift reden. Auch da ist diese Macht nicht drin, wie sie in dem Worte Gottes enthalten ist. Unser Reden in der Beziehung auch von Exegese und Ermahnung des Wortes oder Auslegungen in irgendeiner Weise mindern die Macht Gottes unermesslich herab, die in seinem Wort ist, allein schon deshalb, weil wir dieses Wort gebrauchen. In dem Zustand, in dem wir noch in einem sündlichen Leibe existent sind, wird also die Macht des Wortes bereits heruntertransformiert. Aber dieses Wort, und das ist für uns das Entscheidende, weckt und schafft Leben in Menschen. Leben in der Beziehung, dass alle Menschen von Natur aus der Sünde wegen tot sind, vermag nun dieses Wort neues Leben uns zu schenken. Es ist der lebendige Same, von dem Gottes Wort redet, der Wiedergeburt nach 1. Petrus 1, Vers 23. Aber dieses Wort wird an anderer Stelle auch als Wasser zur Reinigung benutzt, wie wir das in Johannes 3, Vers 5 oder in Epheser 5, Vers 26 lesen, unter anderem. Heute, in unserer Zeit, ist das Wort Gottes für die Glaubenden nötiger denn je, weil wir in den letzten Tagen leben, und die um uns befindliche Geistmacht dieser Welt unentwegt an uns zehrt. Darum ist es vonnöten, uns immer wieder und täglich aufs Neue mit diesem Wort anfüllen zu lassen. Eine Zeit, wo Tausende von irrenden Lehren durch unser Land ziehen und gewaltige Verführungskräfte entwickeln. Das Wort. Über dieses möchten wir sagen, lernen wir mehr das Wort gebrauchen in unserem persönlichen Umgang, und zwar gebrauchen, es zu tun, wie Jakobus in Kapitel 1, Vers 22 sagt. Dieses Wort wird dann lebendig, wenn wir es betätigen, wenn wir es gebrauchen. Jakobus redet von Täter seines Wortes. Das heißt also, das Wort so macht, voll der Hintergrund von Gott geredet, darin zu finden ist. Es wird erst kraftwirksam, wenn es von uns im Sinne Christi gebraucht wird. Dann fängt es überhaupt erst an und bekommt volle Durchzugskraft. Und das will der Herr. Er hat es eigentlich deshalb uns gegeben, dass wir es so schätzen. Auch diese um uns liegende arme Welt, diese sterbende Welt, kann überhaupt nur noch leben durch das Wort Gottes. Welches durch den Mund Gottes geht, nach Matthäus 4, Vers 4. Der Herr hat es an etlichen Stellen gesagt, dass er ein Erhalter aller Menschen sei, besonders aber der Gläubigen. Warum besonders der Gläubigen? Werden wir hier älter als die Gottlosen? Nein. Warum denn besonders der Gläubigen? Weil wir ewiges Leben haben. Darin gründet sich und gipfelt sich der Ausspruch Jesu, besonders der Gläubigen. Genauso wie auch wir uns täglich von diesem Wort, ich rede es jetzt mit einer anderen Aussage an, diesem himmlischen Manna, das ist Lebensbrot, nähren müssen, wie wir das in Johannes Kapitel 6 finden. Dort wird ja eindeutig und klar darüber gesprochen. Durch dieses von dem heiligen Apostel Paulus verkündigte Wort wurden die Thessalonicher, mit denen wir ja hier ein wenig zu tun haben, damals errettet. Es war eine Errettung, die über die Grenzen Thessalonichs weit hinausging, ja bis zu uns hier nach Laodicea. Es ist verzeichnet und wir lesen den Vorgang in Apostelgeschichte 17, Vers 1 bis 4. Dort wird uns berichtet, wie diese Thessalonicher das Wort aufnahmen. Aber sein Wort, sein Evangelium, so sagt er, sei nicht im Worte allein gewesen. Er meint jetzt buchstabenhaftes Wort, sondern auch in Kraft. Wieder gibt er Gott die Ehre und er sagt, nicht kalber Buchstabe sei dieses Wort, sondern die Erweisung von Kraft sei darin gewesen. Damit will der Apostel dieses Wort in keiner Weise gering meinen. Das nicht. Er möchte vielmehr erklärlich machen, dass das Wort nicht ohne Kraft allein sein kann. Darum geht es. 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Und wenn wir sagen, in Kraft, müssten wir die Frage aufwerfen, was meint der Apostel Paulus letztlich damit? Meint er die dem Evangelium damals begleitenden Zeichenwunder? Mit Sicherheit. Die Bibel berichtet uns darüber, hatte er solche Wunderzeichen in Verbindung seiner apostolischen Vollmacht getan. Wir lesen davon im 2. Korinther Kapitel 12, Vers 12 beispielsweise. Und die ganze Geschichte zeigt und bestätigt das auch, die uns mit Paulus mitgeteilt ist. Aber in Thessalonich wird uns selbst nicht ein einziges sinnfälliges Wunder mitgeteilt. Das ist das Bezeichnen. Was meint dann der Apostel? Nun, wir können sagen, doch wohl jenes, dass er das Wort, von dem er so viel redet, in solcher Weise bezeugen und verkündigen durfte, dass sichtbarlich Kraft Gottes dieses sein weitergegebenes Wort begleitete. Nun, das von Menschen geredete Wort als Gotteskraft, von der er in 1. Korinther 2, Vers 4 bis 5 schreibt, dieses Wort wirkte im Herzen der Hörer Glauben, genauso wie bei den Thessalonischen, so später dann in Korinth. Testament lesen und schlagen dazu den Epheserbrief Kapitel 2, Vers 8 auf, den wir sicherlich vom Wortlaut her kennen. Epheser 2, Vers 8. Heißt es denn, durch die Gnade seid ihr errettet? Mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Soweit. Nicht wir Menschen, sondern die Heilige Schrift ist es, die uns viel mit dem Glauben beschäftigt, so dass wir sagen können, wohl dem, der sich mit diesem kostbaren Glauben